Israel wurde nicht geschaffen, um wieder zu verschwinden. Israel wird bestehen und erblühen. Es ist ein Kind der Hoffnung und Heimat der Tapferen. Es wird weder durch Not gebrochen werden, noch durch Erfolg dekadent und demoralisiert. Es trägt den Schild der Demokratie und ehrt das Schwert der Freiheit. Zitat Ende. Diese Worte stammen von Golda Meir, der couragierten Regierungschefin Israels von 1969 bis 1974. Diese Worte reden von größter Hochachtung, die sie ihrem Volk und ihrem Land gegenüber empfindet. Aber woher kommt Israels Stärke? Als man Golda Meir einmal fragte, woran glauben Sie? Da lautete ihre Antwort: Ich glaube an das jüdische Volk. Und das jüdische Volk glaubt an Gott. I believe in the Jewish people and the Jewish people believe in God. Das heißt, so ungebrochen das Verhältnis zu ihrem Volk Israel war, so distanziert klingen die Worte über den Gott Israels. Ich glaube an das jüdische Volk und das jüdische Volk glaubt an Gott. Wie hätte wohl Golda Meirs berühmter Landsmann auf dieses Statement reagiert? Denn genau das war die große Sorge des Apostels Paulus, dass sein geliebtes Volk, sein stolzes Israel am Ende nicht zu seinem Gott finden würde. Und dass sie letztlich im Glauben an sich selbst, den Glauben an ihren Erschaffer und Erhalter verfehlen würden. Und damit stehen wir noch einmal bei der Schlüsselfrage von Römer 11. Ja, mehr noch bei der Schlüsselfrage dieses gesamten Abschnitts Römer 9 bis 11. Dort gerinnt die Frage nach dem Schicksal Israels, diese Frage gerinnt zur Frage nach dem persönlichen Verhältnis zwischen Israel und seinem Gott. Immer wieder taucht das auf in diesen drei Kapiteln 9, 10, 11, 9, 32, sagt Paulus, sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes. Das heißt, sie haben den Glauben verworfen. Kapitel 10 endet in Vers 21, in dem Paulus Gottes trauernde Klage mit den Worten des Propheten Jesajas ausdrückt und sagt, in Bezug auf Israel aber spricht er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem ungehorsamen und widerspenstigen Volk. Und darum beginnt Römer 11 mit der bangen Frage in Vers 1, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Und in Vers 11 kommt es dann noch einmal, sind sie, Israel, denn gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Oder anders ausgedrückt, hat Israel überhaupt noch eine Zukunft? Auch unter den Christen in Deutschland gibt es ja viele, die ein besonderes Interesse an Israel haben, an seinem Land, an seiner Geschichte. Das hat ganz unterschiedliche Gründe, die auch eine besondere Sympathie für das Volk Israel empfinden. Aber Paulus sagt, es gibt noch einen anderen Grund, warum jeder Christ sich mit den biblischen Texten über Israel gründlich befassen sollte. Das steht in Römer 15, Vers 4. Da sagt Paulus in Römer 15, Vers 4, denn alles, was zuvor geschrieben ist, also im Alten Testament, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung haben. Es wurde für uns geschrieben. Also auch bei der Beschäftigung mit den biblischen Texten über Israel geht es nicht um ein religiöses Steckenpferd. Es geht nicht um die Frage einer interessanten historischen Entwicklung, die geklärt werden muss, das auch. Aber es geht in erster Linie für Paulus hier um unseren Trost und unsere Hoffnung, aufgeschrieben auch zu unserer Belehrung, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung haben. Möge sich diese Verheißung heute Morgen auch bei uns erweisen. Wenn wir jetzt auf diese Schicksalsfrage zu sprechen kommen. Es ist eine Frage, die eben nicht nur Bibelleser umtreibt, sondern auch ganz säkular eingestellte Politiker, ganz säkular eingestellte Militärs und Wirtschaftsexperten. Gibt es eine Zukunft für Israel als Volk und wie könnte diese aussehen? Paulus hat diese bangen Fragen kaum ausgehalten. Und immer wieder, das klingt so wie aus der Pistole geschossen, sofort, wenn er die Frage stellt, eine starke Verneinung hinterhergeschickt. Ne? 11.1, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Megenoito, stärkste griechische Verneinung, keineswegs. Vers 11, sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Megenoito, keineswegs. Aber Paulus, woher willst du das so sicher wissen? Du sagst doch selbst, dass Israel seinen Messias verworfen hat und damit Gott selbst verworfen. Wie willst du dann wissen, dass dieses Volk trotzdem noch auf eine helle Zukunft mit Gott hoffen darf? Und in Römer 11 gibt Paulus uns eine doppelte Antwort. Eine Antwort für die Gegenwart und eine Antwort für die Zukunft. Die Antwort für die Gegenwart haben wir in den Versen 1 bis 11 gefunden. Da sagt Paulus, ja, auch jetzt, und das gilt im ersten Jahrhundert genauso wie im Jahr 2016, auch jetzt gibt es Juden, die den wahren Messias Jesus kennen und ihm glauben. Das sagt Paulus etwa in Vers 5, Römer 11, Vers 5, so ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest vorhanden aufgrund der Gnadenwahl. Also jeder einzelne Jesusgläubige Jude, sagt Paulus, ist ein Beweis dafür, dass Gott sein Volk noch nicht aufgegeben hat, jetzt in der Gegenwart. Paulus selbst war ja so ein Beweis. Aber was wird aus der Zukunft? Und was wird aus dem Volksganzen über die einzelnen Israeliten die sich jetzt bekehren, hinaus? Was wird aus dem ethnischen Israel? Ist Israel in seiner Gesamtheit für immer verloren? Mal abgesehen von den einzelnen bekehrten Judenchristen, gibt es da eine Zukunft? Der Neutestamentler Thomas Schreiner schreibt zu Recht in seinem Römerkommentar ab Vers 11, also hier in Kapitel 11, ab Vers 11 gibt Paulus zu verstehen, dass Israel noch mehr zu erwarten hat als die Erlösung eines kleinen Restes, was ja zu allen Zeiten der Kirchengeschichte passierte, dass dieser kleine Rest da war. Und Schreiner weiter, Paulus erwartet nach Römer 11, 12 die Fülle der Rettung für Israel. Die Fülle der Rettung. Aber was ist dieses Mehr? Was bedeutet diese Fülle? Gibt es eine Zukunft für Israel als Volksganzes? Werden sie nochmal in großem Stil zu ihrem Gott zurückkehren, ganz Israel? Viele Christen, viele Theologen haben dieser Erwartung widersprochen. Sie sagen, Israel als Volksganzes habe von Gott nichts mehr zu erwarten und die Verheißungen, die wir da im Alten Testament finden, seien in einer übertragenen Weise auf die Gemeinde Jesu Christi übergegangen. Ein theologischer Fachbegriff, mit dem diese Überzeugung ausgedrückt wird, ist der der Substitutionstheologie. Also die Israel-Verheißung, die Israel wird durch die Gemeinde ersetzt, substituiert. Oder auch wird von Enterbungstheologie gesprochen und manche reden einfach von Bundestheologie. Die Begründungen für diese theologischen Konzepte sind zum Teil ganz unterschiedlich, aber diese Lehre der Enterbung gibt es schon seit der frühen Kirchengeschichte. Ein Beispiel dafür etwa ist der Barnabasbrief aus dem frühen zweiten Jahrhundert nach Christus. Der Barnabasbrief sagt, das Alte Testament wurde von den Juden missverstanden und folglich haben sie es für immer eingebüßt. Wörtlich schreibt Barnabas, zwar hatte Mose es empfangen, sie aber erwiesen sich nicht als würdig. Oder Justin, der Märtyrer, schreibt im zweiten Jahrhundert, die Christen sind das wahre Israel. Gemeinsam mit Abraham, so Justin, werden wir das Land ererben, wenn wir das ewige Erbe empfangen. Also das Land in einem übertragenen Sinn ist dann das ewige Erbe im Himmel. Tertullian schreibt um 197 nach Christus, Israel ist geschieden worden von Gott. Und Origenes entwickelte eine allegorische Bibelauslegung, durch die die geschichtlichen Zusagen für Israel, die wir bei Jesaja, bei Jeremia, bei Hesekiel, bei Zacharja finden, durch den diese geschichtlichen Zusagen in dieser allegorischen Bibelauslegung vergeistigt werden und in einer vergeistigten, übertragenen Weise auf die Gemeinde angewendet. Und auch da ist das Ergebnis, die Juden haben keinen Anspruch mehr auf die Verheißungen des Alten Testamentes. Und Augustin schließlich, der Kirchenvater, dem wir so viel verdanken, schreibt um 400 nach Christus, wenn wir mit festem Herzen die Gnade Gottes festhalten, dann sind wir Israel, der Samen Abrahams. Und so ist nun das christliche Volk Israel. Zugleich finden wir bei Augustinus dann auch wieder andere Töne. Er kann auch schreiben, es ist den Gläubigen in ihren Herzen ein vertrauter Gedanke, dass in den letzten Tagen vor dem Gericht die Juden an den wahren Christus glauben werden, und zwar an unseren Christus. Und er vertrat eigentlich auch ein wörtliches Verständnis von Zacharja 12, Vers 10. Aber im Wesentlichen sagte auch er, jetzt ist die Gemeinde das Volk Gottes und nicht mehr Israel. Und die Reformation hat das dann weitestgehend übernommen. Calvin etwa sagte, die Gemeinde aus Juden, Christen und Heidenchristen ist das neue Israel. Werden wir gleich in seiner Auslegung zu Römer 11, Vers 26 sehen. Luther ging ursprünglich in seiner Römervorlesung noch davon aus, dass eine nationale Größe sich am Ende bekehren wird. Aber er schloss sich später doch der Israel-Position vieler Kirchenväter an Und schließlich noch ein Zeuge, Karl Barth. Karl Barth schreibt, das erste Israel, das auf dem Fundament der natürlichen Abstammung von Abraham existierte, hatte seinen Auftrag erfüllt, als der Retter der Welt aus ihm hervorgegangen war und sein Messias erschienen war. Und dann fährt er fort und sagt, seine Mission, also Israels Mission als natürliche Gemeinschaft ist abgelaufen. Also nicht sein Existenzrecht natürlich, aber seine Mission. Seine Mission als natürliche Gemeinschaft ist abgelaufen und kann sich nicht fortsetzen oder wiederholen. Mit anderen Worten, nach Karl Barth hat Israel für die Zukunft keine heilsgeschichtliche Bedeutung mehr. Soweit einige Stimmen aus der Kirchengeschichte. In Deutschland wird diese Position unter anderem sehr stark durch den Bethanien Verlag verbreitet und gefördert. Ganz anders als Karl Barth etwa hatte Bonhoeffer argumentiert in seiner berühmten Schrift Die Kirche vor der Judenfrage 1933. Da kann Bonhoeffer von einer letzten Heimkehr des Volkes Israel zu seinem Gott sprechen. Und weiter, diese Heimkehr geschieht in der Bekehrung zu Christus. Und dann zitiert Bonhoeffer einen Theologen des 18. Jahrhunderts, der gesagt hat, dann wird er dieses Volk sammeln aus allen Nationen und zurückbringen nach Kanaan. Und diese Position wird in der Debatte oft als Dispensationalismus bezeichnet, also dass Israel noch eine heilsgeschichtliche Aufgabe zu erfüllen hat. Mit dem Begriff sollte man sehr sorgsam umgehen, weil er zum Teil auch ganz unterschiedlich gefüllt wird. Aber in der Sache sagt der Kern des Dispensationalismus, die Nation Israel ist noch nicht aufgegeben, hat immer noch eine Aufgabe in Gottes Programm. Die Gemeinde Jesu ist nicht identisch mit dem neuen Israel. Israel wird am Ende der Zeit eine nationale Erneuerung erleben, wenn sie zu Christus finden. Das hat auch etwas zu tun mit dem Besitz des Landes. Insofern sind die Ereignisse nach dem Zweiten Weltkrieg kein historischer Zufall. Gott hat noch einen Plan mit Israel. Und wie können wir uns nun in dieser Debatte orientieren? Der ausführlichste und am stärksten systematische neutestamentliche Text zu diesem Thema liegt in Ihren Händen heute Morgen. Es ist Römer 11. Den müssen wir jetzt befragen. Vor 14 Tagen hatten wir schon ausführlicher die Verse 11 bis 22 untersucht. Das ist wichtig, diesen Zusammenhang nochmal zu haben. Da waren wir nämlich auf diese auffällige Wechselwirkung zwischen dem Volk Israel und den Heiden gestoßen. Da hatten wir diese drei Stufen gesehen, die Paulus zeigt. A, durch Israels Fall gelangt das Evangelium umso schneller zu den Heiden, weil die Juden Jesus ablehnen, geht das Evangelium dann ganz schnell über zu den Heiden. Sie fangen an in der Synagoge und gehen dann auf den Marktplatz, die Prediger. Und dann Stufe B, Gott gebraucht die Bekehrung der Heiden, um Israel zur Eifersucht zu reizen und selber dazu zu bewegen, dass sie nach Jesus fragen. Und so kommen immer wieder einzelne Juden zum lebendigen Glauben. Und schließlich Stufe C, die Bekehrung von Juden wird sich immer wieder auch segensreich für die Heiden auswirken. Das ist die Dynamik, die Paulus hier in diesem Kapitel aufzeigt und die er unter anderem auch mit dem Bild des Olivenbaums beschreibt. In Römer 11, Vers 17, nochmal zur Erinnerung, also wie gesagt, immer die herzliche Einladung, bringen Sie Ihre Bibeln mit, schreiben und streichen Sie da drin herum, dann können Sie das immer wieder gut verfolgen. Römer 11, Vers 17, wenn aber etliche Zweige ausgebrochen werden und du Heide, als ein wilder Ölzweig unter sie eingepfropft bist und mit Anteil bekommen hast an der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums, so überhebe dich nicht gegen die Zweige. Und dann macht Paulus deutlich, ja, die ungläubigen Juden sind Zweige, die ausgebrochen wurden, obwohl sie leibliche Nachfahren Abrahams sind, die ausgebrochen wurden, obwohl sie natürliche Zweige waren, ausgebrochen, weil sie Jesus verworfen haben. Und die Heiden sind dazugekommen, sodass der Olivenbaum jetzt das Bild für die gesamte Familie Gottes ist, aus gläubigen Juden und gläubigen Heiden. Und wir bekommen Anteil an der Wurzel, Anteil an den Heilsverheißungen, die Gott schon dem Abraham geschenkt hat. Und deswegen können auch wir Heidenchristen sagen, Abraham, unser Vater. Und obwohl wir nachträglich dazugekommen sind, gehören wir jetzt ganz zur Gemeinde Jesu. Und in der Gemeinde Jesu sind Judenchristen und Heidenchristen auf gleicher Augenhöhe zusammengestellt. Aber, sagt Paulus, wenn schon ungläubige Heiden eingepfropft werden können, dann doch ungläubige Juden erst recht. Wenn schon Heiden gläubig werden können an den Messias, dann doch Juden erst recht. Und das sagt er in Vers 23 und 24. Wenn sie nicht im Unglauben verharren, wenn Israel nicht im Unglauben verharrt, dann werden sie wieder eingepfropft werden, denn Gott vermag sie wohl wieder einzupfropfen. Und dann Vers 24, denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum herausgeschnitten und gegen die Natur, du Heide, in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel eher, man könnte auch sagen, wie viel leichter, können diese, die natürlichen Zweige, wieder in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden, wieder zu ihrem eigenen jüdischen Messias, Jesus Christus, finden. Das ist die Argumentation, wenn sie nicht im Unglauben bleiben. Aber damit ist eine Frage noch nicht beantwortet. Gilt das nur für einzelne Judenchristen, die sich jetzt bekehren, die sich im ersten Jahrhundert bekehrt haben, die sich die ganze Geschichte hindurch bekehren? Oder gibt es auch für das Kollektiv Israel, für das ethnische Kollektiv noch eine Perspektive für die Zukunft? Paulus hatte ja diese ganzen Verheißungen der Propheten im Ohr, die sich noch nicht erfüllt haben. Die Verheißungen, die das Land betreffen, die weltweite Missionsaufgabe Israels betreffen. Was können wir noch erwarten? Und dann ab Vers 25 behandelt Paulus die 1000-Dollar-Frage, wie es nun mit dem Volk Israel ausgehen wird. Und man kann sich richtig vorstellen, das ist mir auch bei der Vorbereitung nochmal so deutlich geworden, wie die Leser des Römerbriefs bestimmt den Atem angehalten haben, als sie endlich zu unserer Stelle vordrangen. Ab Vers 25. Diese wenigen Verse, sie haben es in sich und wir wollen sie jetzt gemeinsam noch einmal lesen und sie haben es vor sich auf ihrem Gottesdienstzettel und wir werden heute vor allem bis Vers 29 kommen. Da sagt Paulus, denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil wieder Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde, um euretwillen, hinsichtlich der Auserwählung, aber Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht reuen. Denn gleich wie auch ihr, also ihr Heiden, einst Gott nicht geglaubt habt, jetzt aber Barmherzigkeit erfahren habt, um ihres Unglaubens willen, so haben auch sie jetzt nicht geglaubt, um der euch erwiesenen Barmherzigkeit willen, damit auch sie Barmherzigkeit erfahren sollen. Denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich über alle erbarme. Wir wollen versuchen, diesen Text zu entschlüsseln, indem wir ein paar Fragen an ihn richten. Erste Frage, wer ist Israel? Wer ist hier Israel? Meint Israel etwa im Neuen Testament das sogenannte neue Gottesvolk, also die Gemeinde aus Judenchristen und Heidenchristen, so wie Calvin das in Vers 26 erklären wollte? Was sagt uns der Textzusammenhang selbst? Zunächst mal macht Paulus deutlich, jetzt kommt ein Geheimnis. Und Geheimnis bedeutet bei Paulus, jetzt wird eine Wahrheit aufgedeckt, jetzt wird eine Information geliefert, die bis dahin in dieser Eindeutigkeit so noch nicht bekannt war. Das Geheimnis. Und Paulus sagt den Heiden noch mal zusätzlich, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Also damit ihr euch nicht in euren ach so schlauen Spekulationen verliert und verirrt. Hört, was Gott euch zu sagen hat. Ja, es gibt eine Verstockung Israels als Volk. Und diese Verstockung wird dauern, bis die Vollzahl der Heiden zu Gott gekommen ist, bis die Heidenmission zum Ziel gekommen ist. Das erinnert ja noch mal an die Verse 11 und 12, wo Paulus sagte, die Heiden haben gewissermaßen den Vorteil von der gegenwärtigen Verstockung Israels, weil Gottes Wort sich jetzt besonders an sie gerichtet hat. Also Israel ist zum Teil verstockt, steht hier. An anderer Stelle in 2. Korinther 3 verwendet Paulus dieses Bild mit der Decke, die sie vor den Augen haben. Aber zum Teil, das meint nicht nur ein Teil von Israel, sondern zum Teil ist es vor allem zeitlich gemeint, Israel ist für eine Weile verstockt. Klammer auf, aber nicht für immer, Klammer zu. Paulus selbst war ja ein Beispiel für diese zeitweilige Verstockung gewesen. Israel ist verstockt. Ja, und es ist wahr, dass das jüdische Volk eine schwere Geschichte durchlaufen musste, dass ihnen unendlich viel Leid begegnet ist. Und viele Juden haben da ihre Zuflucht zu ihrem Herrn gesucht. Aber andere haben sich als Reaktion auf das Leid noch viel tiefer in ihrem Groll gegen Gott eingemauert, wie jener über 90-jährige Herr, von dem ein Kollege neulich berichtete, ein Kollege, der ein brennendes Herz für Israel hat und immer wieder dort ist, ein Überlebender des Holocaust, dieser über 90-Jährige, der sagt, für mich ist Gott in Auschwitz gestorben. Und er hat seinen Angehörigen eine klare Anweisung für seine Beerdigung gegeben. Er sagt, ich habe noch meinen Sträflingsanzug aus jener Zeit, der ist aufbewahrt in einem Karton. Wenn ihr mich in den Sarg legt, beziehungsweise wenn ihr mich begrabt, begrabt mich in diesem Sträflingsanzug. Warum? In der Auferstehung der Toten will ich mit diesem Anzug vor Gott treten. Und ich werde ihn fragen, warum hast du das zugelassen? In seinem Sträflingsanzug wollte er vor Gott treten. Und so ist er gestorben. Mit geballter Faust gegen seinen Gott. Israel ist zum Teil verstockt, sagt Paulus. Und währenddessen wird das Evangelium weltweit verkündet, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. So steht es hier in Vers 25. Bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist in das Reich Gottes. Ja, in dieser Zeit bekehren sich auch immer wieder einzelne Juden, dieser Überrest, von dem die Propheten reden. Aber das Volk als Ganzes verharrt in seiner Ablehnung gegen den Messias, in seiner religiösen Ablehnung, das sind die Rabbis, in seiner säkularen Ablehnung, das sind Stimmen wie die von Golda Meir. Aber es kommt der Tag, sagt Paulus, Vers 26, da wird ganz Israel gerettet. Ganz Israel, für eine Weile verstockt, aber es kommt der Tag. Vers 26, und so, da steht im Griechischen Kai Hutos, und so wird ganz Israel gerettet werden. Und jetzt muss er sich entscheiden, was bedeutet ganz Israel? Die Bundestheologie würde sagen, gut, das ist entweder die ganze christliche Gemeinde aus Juden und Heiden oder ganz Israel, das sind die letzten zu Christus bekehrten einzelnen Juden, dieser Überrest, der dann mit den Heidenchristen zur Gemeinde vereinigt wird. Aber auf keinen Fall, so sagt die Bundestheologie, ist es die Gesamtheit des dann lebenden Israel. Auf keinen Fall ein israelisches Kollektiv. Sondern, schauen Sie sich die Verknüpfung von Vers 25 und 26 an, die Vollzahl der Heiden wird eingehen und so wird ganz Israel gerettet. Und das deutet die Bundestheologie so, dass sie sagt, indem die letzten erwählten Heiden zur Bekehrung finden, kommt schließlich die ganze christliche Gemeinde auf ihre endgültige Größe. Und das bedeutet, so wird Israel gerettet. Indem die Vollzahl der Heiden eingeht, wird ganz Israel, die gesamte Gemeinde aus Heidenchristen und Judenchristen, vervollständigt. So glaubt es die Bundestheologie. Aber ist es das wirklich, was Paulus hier sagen will? Die Indizien des Textes sprechen dagegen. Da ist zunächst mal das Wort selbst. In Römer 9 bis 11 meint Israel immer das ethnische Israel. 11-mal kommt das Wort dort mindestens vor. Und immer meint Israel das ethnische, nationale Israel. Also wenn Sie so wollen, das ungläubige Israel, das zum Glauben gerufen wird. Völlig eindeutig in diesen drei Kapiteln. Und ebenso spricht Paulus vom Israeliten, das heißt dem Mitglied des nationalen Israelvolkes. Es gibt nur einen Sonderfall, das ist Römer 9, Vers 6. Aber selbst dort schließt es nicht die Heiden ein, sondern in Römer 9, Vers 6 unterscheidet Paulus zwischen gläubigen, wahrhaft geistlichen Israeliten und ungläubigen, ethnischen, nur ethnischen Israeliten. Aber auch da sind die wahrhaft Gläubigen zugleich ethnisch-nationale Israeliten. Also nie wird es für Heiden verwendet, dieser Begriff. Eindeutig meint Israel in Römer 9 bis 11 das nationale Ethnos, das nationale Volk. Und deshalb ist es völlige Willkür, wenn man in Vers 11, 26 da plötzlich die Gemeinde Jesu reinliest. Das Wort selbst, aber auch die Logik des Arguments macht klar, dass es sich um das nationale Israel handeln muss. Denn den gesamten Abschnitt überstellt Paulus die ethnischen Heiden und die ethnischen Juden einander gegenüber. Im gesamten Abschnitt. Es geht immer wieder Heiden, Juden, Heiden, Juden. Und das meint immer die ungläubigen ethnischen Juden und die Heiden. Also Vers 11 bis 12. Israels Fall, die Rettung der Heiden, Israels Fülle. In Vers 13 bis 16 die gleiche Dynamik. Das ungläubige Israel weist Gott zurück, die Heidenwelt wird versöhnt, Israel wird angenommen. Dann in Vers 17 bis 24, die natürlichen Zweige des ungläubigen Israel werden ausgebrochen, Die künstlichen Zweige der bekehrten Heiden werden eingepfropft. Und am Ende wird das ungläubige Israel sich auch bekehren und auch wieder eingepfropft. Also immer die gleiche Dynamik. Israel, Heiden, Israel. Israel, Heiden, Israel. Und genau die gleiche Dynamik haben wir in den Versen 25 bis 26. Teilweise verhärtet sich das ungläubige Israel. Und die Fülle der Heiden kommt zum Glauben. Und dann wird das ganze Israel bekehrt werden. Also auch die Logik dieses Abschnitts macht deutlich, es muss das nationale, noch ungläubige Israel hier gemeint sein. Sowohl vom Wort her, als auch von der Logik. Also es ist ein erstes Ergebnis. Das Geheimnis, das Paulus im Auftrag des Herrn aufdeckt, betrifft wirklich die Zukunft des echten Volkes Israel, das jetzt dort zur Zeit im Nahen Osten seine Heimstätte hat. Es geht um dieses reale Volk und nicht um irgendeine spirituelle Größe. Das ist die erste Entdeckung. Und damit kommen wir zur zweiten Frage, wann wird Israel gerettet? Die erste Frage lautet, wer ist das Israel, das hier gerettet wird? Und jetzt die zweite Frage, wann? Wann wird das sein? Das macht Paulus am Anfang von Vers 26 deutlich. Da sagt er, und so wird ganz Israel gerettet. Von Gott angenommen, von Gott mit Gott versöhnt, von der Bedrohung durch das Gericht Gottes befreit. Und so. Was beschreibt Paulus hier? Er beschreibt einen Prozess. Er sagt, zunächst wird die Heidenmission abgeschlossen. Das ist das Ende von 25. Die Vollzahl der Heiden geht ein. Alle erwählten Heiden bekehren sich zu Jesus. Und dann, das bedeutet das, im Gefolge dessen kommt Gott auch mit seinem Volk Israel zum Ziel. So ist das wörtlich gemeint. Also Ende 25, die Vollzahl der Heiden kommt zur Bekehrung, Anfang 26 und so wird dann ganz Israel gerettet. Das ist nicht ein und dasselbe Ereignis, das sind zwei Ereignisse. Ja? Calvin hat behauptet, indem die Heiden zur Vollzahl eingehen, wird ganz Israel gerettet, also das Ganze der Gemeinde. Als sei das ein und dasselbe Ereignis. Aber die Grammatik macht deutlich, es sind zwei Ereignisse, die zwar zusammengehören, aber doch ganz eng aufeinander folgen. Unterschieden sind. Und wenn Sie das grammatikalisch ausgedrückt haben wollen, das können Sie mal weghören, da heißt es einfach, dieses und so ist modal im Sinne eines Begleitumstandes mit temporaler Nebenbedeutung. So, das ist jetzt der grammatikalische Fachausdruck. Aber das ist seriös genau das grammatikalische Phänomen, das hier vorliegt. Zwei Ereignisse, eng zusammenhängend, aber aufeinander folgend. Und das gilt nicht nur für Römer 11, sondern diese Wendung taucht häufiger im Neuen Testament auf. Also zum Beispiel Apostelgeschichte 7, Vers 8. Gott gab Abraham den Bund der Beschneidung und so, nämlich in Gefolge dessen, zeugt er den Isaak und beschnitt ihn am achten Tag. Zwei unterschiedliche Ereignisse, eng aufeinander folgend. Oder Römer 5, Vers 12. Durch einen Menschen kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde der Tod. Und so, nämlich im Gefolge dessen, kam dann zu allen Menschen der Tod. Oder 1. Thessalonicher 4, Vers 17, wir werden von der Wiederkunft, wir werden entrückt werden in den Wolken hin zur Begegnung mit dem Herrn. Und so, nämlich im Gefolge dessen, werden wir dann beim Herrn sein alle Zeit. Und genauso hier in Römer 11, Vers 25, die Fülle der Heiden findet zur Bekehrung. Und so, im Gefolge dessen, wird dann auch ganz Israel gerettet werden. Also damit ist der Zeitpunkt klar. Wann das geschehen wird, erst wird die Vollzahl der Heiden angehen und im Gefolge dann wird ganz Israel, das nationale Israel, sich bekehren. Wer ist Israel? Wann wird Israel gerettet? Dritte Frage. Wie wird Israel gerettet werden? Das steht hier in Vers 26 und 27. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Wie wird Israel gerettet, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde? Das sind alttestamentliche Zitate. Das ist eine Kombination aus Jesaja 59, Vers 20, 21 und aus Jesaja 27, Vers 9. Ich lese uns mal nur Jesaja 59, Vers 20. Und den Anfang von Vers 21, da heißt es, und es wird ein Erlöser kommen für Zion und für die in Jakob, die sich von der Übertretung bekehren, spricht der Herr. Und meinerseits ist dies mein Bund mit ihnen. Und hochinteressant, Es wird die Sünde weggenommen. Der Zusammenhang dieser Stellen macht deutlich, Israel steht unter einem Gericht Gottes, weil sie den Messias ablehnen. Aber er wird kommen und ihnen ihre Sünde abnehmen. Und wissen Sie, das ist die Tragik vieler Zionisten, die nicht erkannt haben, wie eng ihr Schicksal mit dem heiligen Gott verbunden ist, der sie doch ins Leben gerufen hat. Auch wie eng das Schicksal ihres Landes mit dem heiligen Gott verbunden ist, der doch diesem Land erst das Leben geschenkt hat. Denken Sie nochmal an das Zitat von Golda Meir: Israel wurde nicht geschaffen, um wieder zu verschwinden. Israel wird bestehen und erblühen. Und dann fährt sie fort: Es ist ein Kind der Hoffnung und Heimat der Tapferen, weder durch Not gebrochen noch durch Erfolg dekadent und demoralisiert. Es trägt den Schild der Demokratie und ehrt das Schwert der Freiheit. Der erste Satz von Golda Meir, der gilt noch viel weitreichender, als ihr das bestimmt bewusst war. Israel wurde nicht geschaffen, um wieder zu verschwinden. Das sagt Paulus ja auch hier in Römer 11. Und Israel wird bestehen und erblühen. Das sagt Paulus auch in Römer 11. Aber der zweite Satz Golda Meir zeigt den tragischen Fehlschluss. Es ist ein Kind der Hoffnung und Heimat der Tapferen. Es wird weder durch Not gebrochen, noch durch Erfolg dekadent und demoralisiert. Der Schild der Demokratie und das Schwert der Freiheit. Als würde davon letztlich die Sicherheit Israels garantiert werden können. Wie durchlässig ist der Schild der Demokratie. Und wie stumpf kann das Schwert der Freiheit werden. Und hier passiert genau das, was Gott durch Jeremia 2, Vers 13 sagt: Mein Volk tut eine zwiefache Sünde. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich zu Zisternen zu bauen, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Statt sich auf den Gott Israels zu verlassen, statt sich seinem Messias anzuvertrauen, verlässt man sich auf den Schild der Demokratie und ehrt das Schwert der Freiheit. Und das ist die tiefste Not Israels, dass es seinen Gott nicht kennen will, dass es an sich glaubt vielleicht, aber nicht an den einen, dem sie alles verdanken. Und dazu passt dann auch das Bekenntnis, oder sollen wir eher sagen, das Nichtbekenntnis Golda Meirs: Ich glaube an das jüdische Volk und das jüdische Volk glaubt an Gott. Aber Gott streckt immer noch nach wie vor die Hände nach seinem Volk aus, wie es am Ende von Römer 10 steht. Ich habe die ganze Zeit nach meinem Volk die Hände ausgestreckt. Gott ruft auch heute, auch im Juni 2016, jeden einzelnen Juden, wie er jeden einzelnen Heiden zur Rettung ruft. Und am Ende der Tage, sagt Römer 11, wird Gott sein ganzes Israel wieder begnadigen. Und er wird ihnen den Messias noch einmal schicken, derselbe Messias, den sie schon einmal abgelehnt haben, als er in Niedrigkeit kam und am Kreuz für sie starb. Und er wird ihn ein zweites Mal schicken. Und Paulus sagt, er wird aus Zion kommen. Und wahrscheinlich meint er hier das himmlische Jerusalem. Er wird aus Zion kommen. Und was Paulus hier mit Formulierungen aus dem Alten Testament umschreibt, ist letztlich die Wiederkunft Jesu auf der Zielgerade der Weltgeschichte. So wie Paulus ganz ähnlich in 1. Thessalonicher 1, Vers 10 sagt: Wir erwarten seinen Sohn aus dem Himmel, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Und so wird er auch für Israel kommen. Und noch etwas ist hochinteressant. Die alttestamentlichen Stellen, auf die Paulus hier anspielt, machen noch einen letzten wichtigen Zusammenhang deutlich. Zur Rettung Israels gehört auch, dass der Messias sie wo aufsuchen wird. Wo wird er wiederkommen? In ihrem Land. Zacharja 14 sagt, seine Füße werden auf dem Ölberg stehen. Und von dort aus, von jenem Land, wo auch einige Geschwister aus unserer Gemeinde vor wenigen Tagen noch gewesen sind, von dort aus auf dem Boden Israels wird der Messias dann die letzte Schlacht gegen den Antichristen führen und sein Volk befreien. Und genau diese Verbindung hatte das Alte Testament immer wieder angekündigt: Rettung und Landbesitz, so wie es der Herr dem Abraham schon verheißen hat. Und damit, liebe Gemeinde, ist die bange Frage, mit der Paulus den gesamten großen Komplex Römer 9 bis 11 begonnen hatte, vollständig beantwortet. Paulus hatte gefragt in 9, Vers 6, ist Gottes Verheißung etwa hinfällig? Und in Römer 11 beendet er den Beweis und sagt, nein, niemals, niemals, Vers 28. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie, die ungläubigen Juden, zwar noch Feinde um euretwillen,
Aber hinsichtlich der Auserwählung geliebt um der Väter willen. Das heißt, Gott kommt mit ihnen zum Ziel. Er hat den Vätern die Verheißung gegeben und die gelten. Denn, Vers 29, Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Gott kann nicht einfach aus einer konkreten Verheißung eine Ersatztheologie machen. Er kommt zum Ziel. Er kommt zum Ziel mit seinem Volk. Und ihr Lieben, was Paulus hier in wenigen Worten benennt, das hatten die Propheten immer wieder angekündigt. Und zuletzt Zacharia um 500 vor Christus. Wir haben das gehört in der Lesung vorhin. Es wird eine kollektive Bekehrung des dann noch lebenden Volkes geben. Und dann werden sie endlich ihren Messias erkennen und begreifen, dass es Jesus ist. Und ich erinnere noch einmal an diese ungemein eindeutigen Stellen aus Zacharia 13, Vers 8 und 9, und es soll geschehen, spricht der Herr, dass im ganzen Land 2/3 ausgerottet werden und umkommen. Das ist bei der Schlacht von Harmageddon offensichtlich. Aber 1/3 soll darin übrig bleiben. Das ist das kollektive Israel, was dann am Ende da sein wird. Und dieses letzte Drittel, sagt Gott, will ich ins Feuer bringen, will ich durch diese letzte Prüfung hindurchgehen lassen und es läutern, wie man Silber läutert, und prüfen, wie man Gold prüft. Und es wird dann meinen Namen anrufen. Deutlicher geht's nicht. Und ich will ihm antworten, ich will sagen, das ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Und dann wird geschehen, was in Zacharia 12, Vers 10 steht. Sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Das steht wirklich durchstochen. Über das Haus David und Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Natürlich den gekreuzigten Christus. Und ihnen wird klar werden, was sie ihm angetan haben. Und wie ihre ganze dann folgende Leidensgeschichte damit zu tun hat, dass sie den Messias verworfen haben. Und dann wird ihr Gebet sein, was Jesaja 53 angekündigt hat. Und in diesem Licht verstehen wir Jesaja 53 noch mal besser. Er wuchs auf wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Der gekreuzigte, der geschundene Christus. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Und dann die Erkenntnis, fürwahr, aber er hat unsere Krankheit getragen. Das ist ja ein Bild für die Schuld und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft. Von Gott geschlagen und niedergebeugt. Deswegen haben wir geschrien, kreuzigtet ihn. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf alle unserer Schuld auf ihn. Sie werden den sehen, den sie durchstochen haben. Und damit bleibt am Ende eine letzte Frage noch offen. Wer ist Israel, das nationale Israel am Ende der Tage? Wann wird Israel gerettet, wenn die Heidenvölker zur Vollzahl eingegangen sind ins Reich Gottes? Wie wird Israel gerettet? Durch den wiederkommenden Messias, der aufgrund seines Sühnopfers auch ihnen ihre Schuld abnimmt. Und am Ende die Frage, wer gehört zu ganz Israel? Paulus schreibt ja hier eindeutig, dann wird ganz Israel gerettet werden. Paulus sagt nicht, alle Israeliten, die jemals gelebt haben. Das sagt er hier nicht, das wäre auch ein Widerspruch zu Kapitel 9, wo er sagt, dass viele geborene Israeliten eben nicht geglaubt haben und deswegen verloren gingen. Paulus sagt auch nicht, ganz Israel, das sind alle Juden, die zur Zeit des Römerbriefes leben. Wie viele Judengenossen des Paulus waren seit seiner Bekehrung bereits im Unglauben gestorben und wie viele sind seitdem gestorben? Ganz Israel. Was Paulus hier beschreibt, das sind jene Juden, die in den dramatischen Tagen leben werden, wenn sich die Endgeschichte um Jerusalem zuspitzt. Das ist jener dritte Teil, von dem Zacharia spricht, der dann durch dieses letzte Feuer hindurchgeht. Und deswegen kann Paulus diese Gesamtheit der Israeliten mit diesem Begriff ganz Israel beschreiben. Das meint nicht jeder einzelne Jude, sondern dieser große überlebende Überrest am Ende. Und ganz Israel kann auch noch darauf hinweisen, dass sowohl das Nordreich als auch das Südreich wieder vereint werden und dann gemeinsam den Messias anbeten. Ganz Israel, alle Stämme, Israel und Juda. So wie in 1. Samuel 25, Vers 1 etwa ganz Israel versammelte sich und hielt ihm die Totenklage, eine Gesamtheit des Volkes meint und nicht unbedingt jeden Einzelnen. Also fassen wir zusammen, wir haben ein klares Ergebnis. Erstens, wer ist Israel? Hier in Römer 11, das wirkliche, reale Volk Israel. Zweitens, wann wird Israel gerettet? Nachdem die Fülle der Heiden eingegangen ist. Und so wird dann Israel gerettet. Drittens, wie wird Israel gerettet? Durch die Wiederkunft des Messias in Macht und Herrlichkeit, der sie befreit von der Verlorenheit unter das Gericht Gottes, weil er auch für ihre Sünde damals starb. Und schließlich, wer gehört zu diesem ganz Israel? Das sind die überlebenden Juden am Ende der Tage, die in dem wiederkommenden Christus ihren Retter erkennen und ihn als Messias anbeten. Und damit, liebe Gemeinde, erweist sich Römer 11 erneut als ein starker Impuls zur Judenmission im besten Sinne. Römer 11 zeigt uns, wie sehr der Herr sein Volk liebt und wie sehr er jeden Einzelnen zur Umkehr ruft. Und Römer 11 zeigt uns auch, wie dringend jeder Jude den Retter Jesus braucht. Und jeder Jude, jeder Israelit, der sich in unseren Zeiten schon zu Jesus bekehrt, ihr Lieben, ist wie eine Vorschattung, wie ein Versprechen darauf, dass der Herr einmal ganz Israel aus der tiefsten Bedrängnis heraus zu sich ziehen wird. Und damit wird zum Schluss auch nochmal deutlich, inwiefern Paulus das zum Trost für uns verstanden wissen will. Es ist aufgeschrieben für uns. Ja, Gottes Weg mit Israel zeigt uns, seiner Gemeinde, so viel über unseren Gott. Gottes Weg mit Israel ist ein Beweis für Gottes Treue. Wir dürfen sehen, das ist unser Gott. Er steht zu seinen Verheißungen. Auch für uns, seine Gemeinde. Und er setzt seine Verheißung gegen alle Widerstände und gegen allen menschlichen Augenschein durch. Er kommt zum Ziel. Er deutet das nicht um mitten auf der Strecke. Er bleibt bei seinem Wort und er steht zu seinem Wort. Und Gottes Weg mit Israel ist auch für uns ein Zeichen für seine Heiligkeit. Ja, man kann sich gegen diese unendliche Treue Gottes sperren. Man kann sie, und das ist unsere fürchterliche Möglichkeit als Menschen, man kann sie mit Füßen treten. Ganz Israel bedeutet keine israelische Allversöhnung. Es gibt weder für Israel eine Allversöhnung, noch für die Heiden eine Allversöhnung. Sondern der Weg zum Vaterherzen, zu diesem Vaterherzen, das so weit geöffnet ist, führt über jeden, ob er nun aus Israel oder aus den Heidenvölkern kommt, allein durch das Nadelöhr des einen Messias. Und so wie Israel nach Sacharja 12 beten wird, wir haben ihn durchbohrt und erschrecken wird, so muss auch jeder Heide, der sich heute bekehrt, mit Paul Gerhardt bekennen, meine Sünden haben dich ans Kreuz gebracht. Die christliche Variante, wenn Sie so wollen, zu Sacharja 12, Vers 10, ist etwa diese Strophe von Paul Gerhardt. Nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last. Denn ich habe das verschuldet, was du getragen hast. Schau her, hier stehe ich Armer, der Zorn verdient hat. Gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnade. Wir haben dich durchbohrt, Jesus. Mit unseren Sünden. Und doch bist du aus Liebe zu uns am Kreuz gestorben. Gottes Weg mit Israel, ein Beweis für Gottes Treue, ein Beweis für Gottes Heiligkeit und schließlich ein Beweis für Gottes Erbarmen. Und genau auf diesem Ton lässt Paulus unseren Text ausklingen und da werden wir noch einmal anknüpfen in der nächsten Predigt über Römer 11. Wenn er am Ende sagt, denn Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht gereuen, denn gleich wie auch ihr Heiden, einst Gott nicht geglaubt habt, jetzt aber Barmherzigkeit erfahren habt, um ihres Unglaubens willen, so haben auch sie jetzt noch nicht geglaubt, noch nicht, kann man sagen, um der euch erwiesenen Barmherzigkeit willen, damit auch sie einmal Barmherzigkeit erfahren sollen. Denn Gott hat alle, und dieses alle meint sowohl die Juden als auch die Heiden, von denen er vorher sprach, denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich über alle erbarme. Das heißt, Gott hat alle auf ihre Schuld behaftet. Gott hat alle wegen der Sünde unter sein Gericht gestellt. Aber er will sich auch aller erbarmen. Und das alle bezieht sich hier wieder auf die Gesamtheit, egal ob du Jude bist oder Heide bist. Es ist keine Allversöhnung, es meint nicht automatisch jeden Einzelnen, aber es meint die Gesamtheit für alle. Egal aus welcher Ecke du kommst, aus welcher Tradition du kommst, aus welcher Familie du kommst, aus welcher Kirche du kommst, wo immer du herkommst, er will sich über dich erbarmen. Aber jeder Einzelne, solange er lebt, ist gerufen, sich in dieses Alle von Vers 32 hineinzuflüchten und endlich zu Jesus zu kommen. Und so schließe ich mit einer wunderbaren Seite, die es im Internet gibt. Einer unserer Mitarbeiter wies mich in diesen Tagen darauf hin, Wir werden den Hinweis auf diese Internetseite auch ins Internet stellen unsererseits. Ich sage hier trotzdem schon mal die Daten Vimeo, also vimeo.com und dann dieser Schrägstrich und die Zahlenkombination 14, 12, 84, 58. So, jetzt ist es wenigstens schon mal auf der Aufnahme und wir stellen das nochmal ins Internet. Es ist eine Internetseite von Jews for Jesus, Juden für Jesus. Und dort werden eine knappe Stunde lang einige jüdische Menschen interviewt, die den Holocaust überlebt haben. Eine Rose Price, ein Eliezer Urbach, eine Ruth Harrack, ein Fred Wertheim, eine Dr. Vera Schlamm und eine Marion Parkhurst. Und sie erzählen ihre Leidensgeschichte. Und dann berichten sie, wie sie durch all die Wirren des Holocaust hindurch den Messias gefunden haben. Und wie das für sie zur Realität wurde, was sie niemals sich vorstellen konnten, dass Jesus ihr Messias ist und dass sie ihn brauchen. Und Vera Schlamm etwa berichtet, wie sie als 15-Jährige die Reichskristallnacht miterlebt hat, mit ihren Eltern zusammen erst nach Westerburg in das Lager kam, dann nach Bergen-Belsen. Und wie doch in ihrem Herzen immer diese Sehnsucht nach Gott war. Und sie bekam dann eine Bibel zu lesen und fing an im Alten Testament. Und sie suchte die Wahrheit und sagte, Gott, wer bist du? Und dann stieß sie in dieser englischen Bibel, die sie hatte, auf Jesaja 53. Und sie las von dem Messias und sie sagt, das kann doch nicht sein. Das ist bestimmt hier King James Bibel. Das ist eine christliche Fälschung. So kann das nicht im Alten Testament gestanden haben. Das ist Jesus viel zu ähnlich. Und eines Freitagsabends geht sie dann in den Tempel und fragt ihren Rabbiner und bekommt die Schriftrolle Jesaja 53 in hebräischer Sprache und liest das und merkt, ja, die King James Bibel hat den gleichen Text. Es ist wirklich so. Und sie sagt, ich möchte doch zu Gott gehören. Und wenn Gott sagt, dass Jesus der prophezeite Messias ist, was kann ich dann tun? Und sie liest und sucht und forscht und sie bekehrt sich zu Jesus. Und wenn Sie diese Dame im Interview sehen, wie sie strahlt, wie sie einerseits berichtet über all dieses Grauen, was geschehen ist, und dann voller Freude erzählt, wie sie zu Jesus gefunden hat und all die anderen Juden auch, die jetzt nichts anderes im Sinn haben, als ihren jüdischen Volksgenossen zu sagen, lest es doch bitte selbst, erkundigt euch doch. Und die dann noch eine interessante Erfahrung auch mitteilen und sagen, wie konnten wir das Grauen des Holocaust, diese Bitterkeit über dieses unendliche Unrecht in unserem Herzen überhaupt überwinden? Wie konnten wir heil werden von all den Schrecken? Und sie haben gesagt, es geht nur durch Jesus. Er hat uns vergeben. Uns, unsere Schuld. Und jetzt ist es möglich für uns, auch anderen zu vergeben und diese ganze Bitterkeit und diesen ganzen Groll loszuwerden. Und weil wir Frieden haben mit Gott. Verstehen Sie, die sagen nicht, weil wir das Holocaust-Traum überwinden wollen, werden wir Christen, weil das der schnellste Weg dazu ist. Sie haben sich an Jesus gewandt, weil sie begriffen haben, er ist der wahre, der einzige Messias. Aber sie sagen, was für eine unerwartete Folge dieser Bekehrung. Dass plötzlich auch all dieses Leid und dieses Grauen keine Macht mehr über uns haben kann. Weil der uns unsere Schuld vergeben hat, uns frei macht, auch anderen zu vergeben. Und als ich dieses Video sah, und ich empfehle Ihnen sehr, leider gibt es das zurzeit nur in Englisch, vielleicht findet sich ja jemand, der mal deutsche Untertitel dazu liefert. Das wäre ein verdienstvolles Unterfangen. Aber wenn Sie so diese verschiedenen bewegenden Persönlichkeiten ihre Geschichte erzählen hören, dann bekommen sie eine Ahnung davon, wie es am Ende sein wird, das Paulus hier beschreibt. Hier sind es nur 6 oder 7 Einzelfälle. Aber wenn dann ganz Israel, das am Ende lebt, in dieser Haltung sagen wird, und du bist unser Messias. Und wie wird das Gott ehren und Jesus groß machen? Und dann werden viele, viele dieses Gebet sprechen, mit dem dieses Video endet. Gott Abrahams, ich weiß, dass ich gegen dich gesündigt habe, aber ich möchte frei werden von meiner Schuld. Ich glaube dir, dass du uns Jeschua gegeben hast, als ein für allemal gültiges Opfer für mich. Und mit diesem Gebet setze ich mein ganzes Vertrauen in Jeschua als meinen Retter und Herrn. Ich danke dir, dass du mich von Sünde reinmachst und mir deinen Frieden und ewiges Leben schenkst. Bitte hilf mir, treu darin zu wachsen, dass ich dir jeden Tag mehr vertraue und dich jeden Tag mehr liebe. Ja, das sei auch unsere Bitte. Schenk uns, jeden Tag so zu dir hinzuwachsen, dass wir dir jeden Tag mehr vertrauen und dich jeden Tag mehr lieben. Und wenn jemand unter uns sein sollte, der dieses Gebet, Herr, zu dir noch nie so gesprochen hat, Herr Jesus, der noch nie so zu dir gekommen ist, dass er zugegeben hat, ich brauche dich, weil du der Einzige bist, der für meine Schuld bezahlt hat durch dein Opfer am Kreuz. Herr, dann schenke ihm, dann schenke ihr den Mut, heute so zu dir zu kommen. Du bist der Retter, nicht nur für Israel, sondern für die ganze Welt. Und dir sei alle Ehre. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.